Woche 2 bei The Masked Singer. Das heißt, wir bessern unsere Theorien aus oder nach und ja, reichen so ein paar Informationen aus der letzten Woche nach und schauen, welche Theorien sich eventuell sogar bewahrheiten könnten. Und wir haben auch so ein paar Punkte bei The Masked Singer in dieser Staffel, worüber wir nicht so ganz zufrieden sind. Außerdem Updates gibt's zu Germany's Next Topmodel und zu Are You The One. Da ist auch einiges passiert. Was haben wir noch geguckt?
Wir haben eine True Crime Doku auf Netflix geguckt und da geht es um eine junge Frau, die in einem sehr bekannten Hotel verschwunden gegangen ist.
Außerdem darf Natalie ran im unnötig komplizierten Quiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. Natürlich immer noch wunderbar, weil wir uns immer noch mitten in der Staffel von The Masked Singer befinden. Und das sind natürlich immer ganz besondere Folgen für uns. Und deswegen braucht es auch ganz besondere Gäste. Und so jemand ist heute mal wieder da. Sie ist, würde ich mal sagen, Teil des wöchentlichen Supermarkteinkaufs von Ray Garvey. Jede Woche trifft sie ihn da an der Fleischtheke und gibt ihm die aktuellen Tipps. Hier ist Natalie.
Hallo. Okay, ich habe noch nicht drauf geachtet, ob Ray Garvey mit mir an der Fleischtheke steht, aber vielleicht sollte ich das ab jetzt mal machen.
Ja, ich hätte gedacht, du bist die Person, die er gemeint hat. Also er hat doch gesagt jetzt in der letzten Folge, dass er da immer jemanden trifft und die oder derjenige gibt ihm dann immer die entscheidenden Tipps. Und ich glaube, ich habe den Verdacht, dass du bist. Also dachte ich jetzt mal.
Kann ich mich jetzt nicht zu äußern.
Okay. Ja. Das ist die Standardantwort. Hat er es ja immer auch schon letzte Woche gesagt. Sie darf nichts dazu sagen, ob Judith Rakers da hier das Küken ist oder nicht. Mal gucken, ob wir noch was aus dir rausbekommen im Laufe der Folge. Aber wir haben natürlich auch andere Themen, ihr habt es ja schon gehört. Also wir sprechen auch gleich über Trash-TV und über auch eine True-Crime-Dokumentation. Also wer The Masked Singer nicht verfolgt, der ist auf jeden Fall heute auch hier richtig aufgehoben, würde ich sagen. Wir starten aber trotzdem mit The Masked Singer. Und ich frage dich gleich mal nach deiner Meinung zur aktuellen Staffel. Ich meine, Selma, letzte Woche großer Skandal, fand's, und ich zitiere wieder hier, lame, war die Aussage von ihr. Zumindest die erste halbe Stunde. Ging es dir ähnlich? Was sagst du auch zu dieser wahnsinnigen Aussage von Selma?
Also ich fände es nicht lame, muss ich erstmal sagen. Ich glaube, sie meint es auch nicht so streng, aber egal.
Wie meinst du es denn?
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht war sie auch nicht so in der richtigen Stimmung oder vielleicht waren die Werbungen ihr ein bisschen zu viel. Also langweilig finde ich es auf jeden Fall nicht. Und ich finde, man merkt auf jeden Fall auch, dass die das schon versuchen, so ein bisschen knapper alles zu halten. Also zumindest hat man nicht mehr diese unangenehmen Auftritte, wo die Tiere ewig lange beieinander stehen und nichts passiert, die dann die ganze Zeit da in ihrer Rolle irgendwelche Bewegungen machen müssen. Das fällt halt weg. Und ansonsten finde ich es echt gut bis jetzt.
Was gefällt dir denn am besten? Also sind es die Masken wieder oder ist es das Panel oder das alte neue Panel, muss man ja sagen, weil es ja das von den vergangenen oder von den ersten Staffeln mehr oder weniger ist?
Also ich muss sagen, die Kostüme finde ich persönlich ein bisschen, vielleicht ist das lame. Das, was lame ist. Genau. Also ich weiß nicht so, mit der vierten Staffel dachte ich, da würde auch mal so ein bisschen was anderes mit reinkommen, vielleicht so ein schöner Knödel wie in Österreich oder was ist das?
Der Germknödel.
Ja, vielleicht irgendwie sowas. Einfach mal was zu essen. So, why not? Warum kein Schnitzel? Könnte man doch.
Ray Garvey würde jetzt sagen, das Küken macht doch mit, aber ja, da ist man ja auch ein bisschen unsicher.
Mega Gag.
Wir fangen schon gut an hier mit den Gags, aber der kam ja von Ray Garvey, den hat er ja nur 12 Mal benutzt in der Folge.
Ja, ja, wie mit dem Hasen beim letzten Mal. Genau, die Kostüme finde ich ein bisschen boring so, weil warum müssen es auch immer Tiere sein? Die sind halt auch bald so durch, habe ich das Gefühl. Und deswegen müssen die sich mal was anderes einfallen lassen. Aber gut, okay, ist jetzt, also das versaut jetzt nicht die Show, finde ich. Ansonsten sind da ganz schön viele gute Leute dabei. Also jetzt abgesehen auch vom Promi-Status, den wir ja alle so vermuten, sind die auch ganz gute Sänger. Also da ist wirklich so nur so ganz wenige, wo man wirklich denkt, eieiei, das ist jetzt ein bisschen anstrengend zuzuhören. Die sind eigentlich echt alle ganz gut. Ja, und das Panel, ich meine, Ruth Moschner ist nach wie vor eine anstrengende Person, aber ich meine, mittlerweile ist es auch so zum Running Gag geworden, sich da ein bisschen drüber lustig zu ma machen, dass sie nach 2 Sekunden Gesang schon anfängt zu weinen, so. Deswegen hat man sich dran gewöhnt und ich bin okay mit der Jury an sich, mit dem Panel.
Es ist ein bisschen komisch, was sie da teilweise von sich gibt. Und das ist auch ein bisschen meine größte Kritik in der Staffel irgendwie, dass man ja, also das macht man ja auch. Also man hat ja von Anfang an gesagt, man will es irgendwie schwerer machen, zu raten. Das machen sie anhand der Indizienfilme, die in der ersten Woche auf jeden Fall sehr, sehr kryptisch waren. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, aber bei einigen auch immer noch, also fast nichts. Also wenn ich da irgendwie den
Ja.
Dino zum Beispiel anschaue, da hatten wir fast zweimal exakt den gleichen Clip, also mit wirklich auch ähnlichen Aussagen und Hinweisen, immer diese Zähne und so weiter. Das ist eine Sache, wie sie versuchen, es schwieriger zu machen. Die andere Sache ist halt, dass sie denen anscheinend wirklich gesagt haben, verstellt eure Stimmen, ne? Also das ist ja auch offensichtlich jetzt. Dino hat jetzt, also beim Dino ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen im Charakter angelegt, dass der irgendwie so im Stimmbruch stecken soll und deswegen immer so zwei verschiedene Stimmen hat. Also das ist ja auch auffällig. Aber beim Küken jetzt zum Beispiel 2 Wochen in Folge so eine verstellte Stimme. Und auch bei anderen ist es jetzt auch nicht immer so diese normale Stimme, die man irgendwie von denen kennt. Also, das ist auf jeden Fall noch ein Faktor, aber meiner Meinung nach machen sie auch in der Staffel 1, und zwar sie sagen eigentlich dem Ratepanel im Prinzip, redet nicht über die, sag ich mal, offensichtlichen oder die Namen, die gerade in der Verlosung sind. Also, das ist für mich klar eine Anweisung irgendwie, weil
Ja, auf jeden
so
Fall.
beim Stier oder so, da kann man fast nicht um die Namen drumherum kommen. Und vor allem auch beim Dino, also bei Sascha, ne, also, oder was jetzt vermutet wird, Sascha. Also da sogar aktiv zu sagen, das kann nicht Sascha sein, damit verarscht man ja irgendwie ein bisschen auch das Publikum, habe ich das Gefühl. Also,
Ja.
so, man will halt diesen Überraschungseffekt, wenn der dann wirklich drunter stecken sollte, noch irgendwie mehr in die Höhe reiten, obwohl man wahrscheinlich insgeheim weiß, und ich meine, Ray ist ja irgendwie befreundet mit ihm, der muss ja irgendwas raushören, so, wenn das denn ist, so, also, und dann noch aktiv zu sagen, der kann es nicht sein, nee, der hat gerade keine Zeit, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch, finde ich.
Ja, finde ich auch. Wobei das ja, also das war schon immer so ein bisschen so, oder? Oder findest du es jetzt in dieser Staffel erst besonders
Ja,
auffällig?
ich finde so, also das ist ja auch ein großer Unterschied, muss man sagen, und eine Schwierigkeit schon für das Ratepanel im Gegensatz zu den anderen Shows in anderen Ländern, weil da ist es ja eben nicht live. Also hier haben sie eben die Möglichkeit, sie sitzen in der ersten Sendung und haben dann quasi, genauso wie wir, eine Woche Zeit, um alles zu analysieren und im Prinzip schon die populärsten Theorien zu checken. Und im Prinzip hat man dann in Woche 2 schon eine ganz gute Meinung, wer da drunter stecken sollte. Und die tun halt gerade so, als würden sie die jetzt wirklich zum zweiten Mal hören und hätten sich nicht in der Zwischenzeit nochmal den Auftritt angehört oder nochmal die Möglichkeit gehabt,
Ja,
die
okay.
Indizienmatz zu schauen. So, das finde ich ja ein bisschen komisch, warum sie dann da so tun, als würden sie dann wieder gerade zum ersten Mal den Dino hören oder so. Normalerweise in den letzten Jahren hatten wir schon immer so das Gefühl, so in Woche 2 hatten sie das schon eine gute Ahnung, da droppen sie so auch einmal den Namen. Und dann in dem Verlauf der Show, also in den nächsten 4 Wochen, dann nennen sie schon natürlich immer wieder andere Namen, was ja auch normal ist, so dass man die Diskussion ein bisschen aufrechterhält. So, das verstehe ich auch. Aber zumindest ist mal einmal der Name gefallen, über den alle diskutieren. Und jetzt hat man halt beim Stier die Situation, dass immer noch nicht der Name Gildo Horn gefallen ist oder halt Sascha sogar eben gesagt wurde, der kann es nicht sein. So, das macht halt irgendwie für mich so keinen Sinn. So, das hat mich ein bisschen genervt.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allem, also, was ist das? Das ist ja auch kein Argument zu sagen, der kann es nicht sein. Und im selben Augenblick sagt Ruth Moschner dann, ja, hier, das könnte doch auch, wer nennt sie immer? Sie nennt doch immer so einen Namen irgendwie aus Hollywood, wo ich mir so denke, warum soll sie diese Person da mitmachen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
Ja, so
also, das ist ein bisschen
Hathaway oder
anstrengend.
so nennen sie auch immer ganz oft oder solche
Ja,
Leute.
stimmt, ja. Ja, das
Ja.
nervt halt ein bisschen. Aber,
Aber was sagen wir zum
na.
Promi-Level bisher von den Demaskierungen? Also letzte Woche Katrin Müller-Hohenstein und jetzt Franzi van Almsick als Einhorn. Was war dein erster Gedanke?
Ja, ich finde es richtig cool. Ich fand es auch letzte Woche schon schade, dass das Schwein schon so früh raus musste. Weil, also ich persönlich hatte gar keine Ahnung, wer da drunter sein soll. Du ja irgendwie schon. Das war irgendwie blöd, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass natürlich die richtig lang drin bleiben, die offensichtlich auch irgendwie professionell singen oder ja, vielleicht sogar Sänger, Sängerin sind. Was natürlich auch gerechtfertigt ist, so, aber auf der anderen Seite weiß man von denen halt meistens, wer drunter steckt. Und dann hört man halt so 5 Wochen lang irgendwie jetzt zum Beispiel Sascha beim Singen zu, was natürlich gut ist, so, der ist gut und es macht auch Spaß, aber ich würde dann lieber noch ein bisschen länger bei jemandem rätseln, wie zum Beispiel bei Katrin Müller-Hohenstein. Ich glaube, da wären viele halt nicht so schnell drauf gekommen, anstatt, ja, dass so jemand so schnell gehen muss. Aber ja, und gestern Franzi van Almsick war auch eine coole Überraschung auf jeden Fall.
Du meinst natürlich am Dienstag, ne?
Also am Dienstag, nicht gestern.
Ja, also ich fand auch, also für mich ist es ein guter Name. Es gab ja auch so ein paar Redaktionen, die dann irgendwie so ein bisschen verhalten waren. Aber also ich meine, Olympiateilnehmerin, Gold, Silber geholt und so, das, da kann man nicht meckern. So. Das ist auf jeden Fall ein großer Sportstar in Deutschland. Und es war ja auch schon immer ein Name, der irgendwie auch immer bei The Masked Singer so rumgeschwirrt ist. Also ich erinnere mich noch, erste Staffel, ich glaube, da wurde sie unter der Fledermaus, zwischenzeitlich auch mal unter dem Monster, glaube ich, vermutet. Dann ja, auch immer später, war es immer mal wieder, genau, beim Hasen, weil die auch dementsprechend groß ist. Also war immer mal wieder so ein Name, der da rumgeschwirrt ist und vielleicht auch deswegen hat sie sich dann entschieden, da mal teilzunehmen. Und sie hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Ich meine, das Kostüm, das hat sie auch selber dann danach gesagt, das war nicht so ihres so, weil du kannst dich auch nicht so viel drin bewegen und es entspricht anscheinend auch nicht so ihrer Person. Andererseits wäre es dann wieder zu einfach, wenn es dann wirklich ihrer Person entsprechen würde. Wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Fisch ist oder eine Robbe oder so, dann ist es natürlich als Schwimmerin relativ einfach. Aber für mich war es so ein stimmiger Auftritt. Und leider hat dann eben mein Tipp Martina Hill nicht zugetroffen, die ja auch immer so diskutiert wird.
Und auch Heidi Klum auch nicht.
Nee, Heidi Klum auch nicht. Also wir waren da wirklich komplett falsch. Aber ich muss ja dann mir noch zugutehalten, dass ich dann schon während der Sendung am Dienstag gemerkt habe, dass sie das wohl sein wird, aus verschiedenen Gründen so. Vor allem, weil halt dieser Entertainment-Faktor auch im zweiten Auftritt nicht so wirklich gekommen ist. Also was ich jetzt bei Martina Hill zum Beispiel vermutet hätte, dass dann irgendwie mal so eine andere Seite präsentiert wird vom Einhorn, das war jetzt eben hier nicht der Fall. Deswegen muss es so ein bisschen jemand sein, der halt keine große Gesangs- oder Bühnenerfahrung hat. Und dann bin ich halt durch die Größe auch und durch die Statur so ein bisschen auf Franzi von Almsick gekommen. Und ja, zählt jetzt leider nicht als richtiger Tipp im Endeffekt. aber naja, da haben wir damals schon gesagt, dass bei Martina Hill auch so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass sie da teilnimmt. Beim Küken, da kommen wir gleich mal zum ersten Kostüm, was wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. In dieser Woche also Stier, Schildkröte, Monstronaut und Dino brauchen wir in dieser Woche nicht so ausführlich machen, aber vielleicht nochmal zum Küken, weil es ja mein Lieblingskostüm ist, so ein bisschen in diesem Jahr, zusammen mit, würde ich sagen, Leopard und Stier, finde ich auch cool. Küken hat Selma ja letzte Woche gesagt, Judith Rakers, und ich habe gesagt, Anke Engelke, und ich bin mittlerweile so ein bisschen auf Selmas Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Also ich finde den Namen Judith Rakers je öfter und je mehr ich drüber nachdenke, immer besser. Du auch?
Ja, also es wäre auf jeden Fall cool. Ich habe auf jeden Fall gar keine Ahnung. Ich höre da auch nichts raus oder so, weil ich bin ja auch so, dass ich bei den Indizien meistens richtig abschalte mittlerweile, weil es überhaupt gar keinen Sinn für mich ergibt. Und gestern, als sie dann auch noch die Indizien für Franzi van Almsick besprochen haben, also ich weiß nicht, ob du das, hast du es noch gesehen?
Ja, ja.
Aber das ist, dann kann man sich das ja ganz sparen. Das war ja totaler Blödsinn einfach nur. Das ist mit dem Stern, der goldene Stern, ja, könnte das für deine Medaillen stehen? Und dann sagt sie so, ja, weiß ich gar nicht so richtig, wofür das steht. Ich glaube einfach so, weil ich ja auch öfter immer wieder, die Sterne sind mir zugefallen, ich musste öfter kämpfen. Ich dachte so, was? Sie weiß doch selber gar nicht, was da, also, das ist völliger Blödsinn, finde ich.
Ja. Ja, und wie dann auch Annemarie Karpen, der immer so die Jury, das Ratepanel so gefragt hat, nee, jetzt Ray, sag du mal, was das jetzt heißt. Ja. Und die alle haben keine Ahnung gehabt, das ist ja auch klar. Ich meine, und dann musste sogar Franzi von Almsick sagen irgendwie, nee, das kann er nicht wissen. Also das geht ja gar nicht, das kann er nicht wissen. Also das ist halt echt so ein Zeichen dafür, diese Indizien nicht überzubewerten. Und, und schon gleich, wenn halt eindeutige Indizien da sind, die halt wirklich nicht so wortwörtlich zu nehmen. Also haben wir auch ein paar Fälle davon. Ja, Judith Rakers ist für dich dann auch wahrscheinlich, sagst du.
Ich glaube, also es könnte schon sein, ja. Also gerade nachdem man auch Katrin Müller-Hohenstein dabei hatte, ich weiß nicht, das sind halt dann immer so Leute, die ich total ja, so seriös finde. Und wenn die dann da mitmachen, dann denke ich direkt, okay, dann ist es doch wahrscheinlicher, dass auch eine Tagesschau-Sprecherin zum Beispiel mitmachen würde. Und deswegen, ja, kann gut sein. Vielleicht, ja, ist sie das Küken und verstellt hoffentlich nächste Woche nicht noch ihre Stimme, weil ich ertrage das nicht mehr.
Ein paar Leute haben uns auch darauf hingewiesen, dieses mit dem Strichen haben wir letzte Woche gehabt mit 18 und dann kommen noch drei dazu. Es könnte für das Datum sprechen, an dem Judith Rakers zum ersten Mal die Tagesthemen moderiert hat, glaube ich, hieß es. Haben uns auch ein paar eben geschrieben. Dann hatten wir in dieser Woche ein Indiz von 25 Grad, wurde auf 35 Grad, wenn ich es richtig gedeutet habe, gedreht. Das habe ich noch nicht ganz entschlüsselt, was das heißen könnte. Und auf der Bühne stehen ist ein harter Job und so. Das sind alles so nichtssagende Sätze beim Küken im Moment noch. Aber letzte Woche hatten wir eben schon ein paar bessere Indizien, die ich ja damals noch viel besser auf Anke Engelke eben beziehen konnte. Deswegen war ich auch noch bei ihr. Ich würde sie auch immer noch nicht komplett rausnehmen, ehrlich gesagt. Also es gab auch einen Moment in der Folge, wo sie dann, ich glaube, bei einer Entscheidung von Optenhöfe irgendwie gefragt wurde, irgendeine Frage, und dann musste sie halt was sagen, so mit der verzerrten Stimme. Und dann hat sie so geantwortet, und dann war der Stimmverzerrer noch nicht ganz so auf die Sekunde
Oh.
genau eingestellt. Und dann meinen einige, dass da Anke Engelke drunter zum Vorschein kam, quasi durch die Stimme. Aber ich habe es mir nochmal angehört, ich konnte es nicht ganz, ehrlich gesagt, nachvollziehen oder hören, was sie meinen. Aber da könnte man vielleicht nochmal reinhören, wenn man es denn wollte. Aber so ganz klar ist es ehrlich gesagt auch da nicht. Und der andere Name ist natürlich noch, was ich immer noch nicht ausschließe so, aber die Größe muss halt wirklich passen und das passt sie wahrscheinlich nicht. Enisa Amani finde ich immer noch nicht so schlecht, aber da glaube ich, stimmst du mir auch nicht so ganz zu, oder?
Nee, ich glaube, das ist sie nicht. Also sie hat ja an sich auch eher so eine sehr hohe Stimme, also ohne Verstellen. Und ich weiß nicht, ich fände es auch ein bisschen lame, wenn sie das dann wäre, weil das, also irgendwie würde es zu nahe liegen, finde ich.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also das Problem ist halt, dass die verstellte Stimme des Kükens so klingt wie die echte Stimme von Enisa Amani.
Ja, genau.
Das ist ja halt das Problem. Naja, deswegen habe ich an sie gedacht, aber wahrscheinlich würde ich jetzt tatsächlich schon sagen, ist es Judith Rakers, aber dann haben wir ja quasi einen Tipp richtig, weil ja selber auch natürlich Teil des Podcasts ist. Und dann haben wir sozusagen einen Punkt geholt, den wir beim Einhorn nicht geholt haben. Also Küken tippen wir jetzt mal Judith Rakers jetzt, sage ich mal, die allgemeine Fernsehen für alle Schätzung. Und dann gehen wir weiter zum Flamingo. Und da ist es immer, also da wird immer noch darüber diskutiert, welches Geschlecht denn die Person drunter hat. Ich weiß nicht, für
Ja.
mich ist es klar, dass es eine Frau ist, aber für einige irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist es für dich klar oder nicht klar?
Also, ich kann schon verstehen, dass manche da so ein bisschen unsicher sind, weil an manchen Stellen, also diejenige, ich denke mal auch, dass es eine Frau ist, die kann auf jeden Fall schon sehr tief singen. Und in den tiefen Tönen könnte man schon sagen, ist das ein Mann? Aber ich finde, wenn sie dann so in die höheren Töne geht, dann ist es auf jeden Fall eindeutig. Wobei ich dann bei dem letzten Auftritt auch dachte, ist es Walter aus dem Frauenknast? Könnte das sein? Sind deswegen alle Leute verwirrt, aber nee, wahrscheinlich auch nicht.
Beim Flamingo ist wirklich noch eine große Überraschung drin. So, ich meine, der Name, der mir ja auch gut gefällt, ist halt Isabel Varell weiterhin. Das wird auch immer noch passen, so was wir diese Woche auch in den Indizien hatten. Also, ja, wir schlürfen die besten Krabbencocktails der Stadt, könnte man wieder so ein bisschen aufs Dschungelcamp beziehen. Dann hatten wir, er brach mir das Herz. Sie war mal mit Drafi Deutscher, glaube ich, zusammen und hatten so eine Beziehung, die nur sehr kurz hielt damals. Und es ging ja sehr um ihre Liebe und so. Amore ist eine seltsame Sache. Hatte in meinem ganzen Leben nur eine große Liebe und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht hat sie in irgendeinem Interview mal gedroppt, dass Schauspiel oder so oder Musical ihre große Liebe ist oder so. Das kann sich ja schon darauf beziehen. Da hatten wir eine Filmkamera gesehen, also sie ist ja auch als Schauspielerin aktiv. Also es könnte schon sein und für mich ist ein Hinweis sehr gut gewesen, weil es eine Person ausschließt und zwar auferstanden wie ein Phönix aus der Asche war drin und das schließt ja eigentlich schon aus, dass es halt Tom Neuwirth oder
Ja,
Conchita Wurst ist.
das stimmt. Nee,
Ja.
ich finde auch nicht, dass die Stimme danach klang. Also diejenige kann zwar gut singen, aber ich finde, das ist schon noch ein Unterschied zu Conchita.
Ja, man muss immer so ein bisschen diese Atemnot, die man da unter diesem Kostüm hat, so ein bisschen abziehen. Aber
selbst dann, ich meine, das ist jetzt so, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen Erfahrung drin hat und das wird ja, also man trainiert das ja dann auch, wie man da atmet und den ganzen Muskelaufbau und so. Und ich meine, jetzt zum Beispiel Sascha ist auch ein Sänger und der scheint jetzt wirklich kaum Probleme zu haben.
Damit. Ja, Vicky Leandros wäre fast umgekippt auf der Bühne.
Ja, aber die ist auch ein bisschen älter. Lass sie.
Das stimmt. Das stimmt. Aber ja, dann gehen wir weiter zum Quokka. Quokka ist auch noch ein Rätsel auf jeden Fall. Mein Tipp letzte Woche war Jörg Dräger, einfach aufgrund dieser DJ- und JD-Sache. Hm. Und natürlich auch so Tutti Frutti-Hinweis und so. Das würde schon passen. Aber ein Name ist in der Woche auch gefallen, der mir sehr gut gefällt und der auch so ein bisschen zu ProSiebenSat.1 natürlich passen würde. Und zwar Tom Gerhardt. Und wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, dann könnte man da seine Stimme schon erkennen. Was sagst du eigentlich zum Quokka?
Stimmt, ja, das könnte sein. Also das Ding ist halt bei Jörg Dräger, von dem findet man ja keine Gesangsvideos oder so. Das erschwert das Ganze schon mal. Und halt das so abzuleiten von der Art, wie er spricht, finde ich halt super schwer irgendwie. Also der hat auf jeden Fall auch so eine brummige, tiefe Stimme. Aber ich finde nicht, dass man da jetzt sagen kann, ja, hundertprozentig, er ist es. Ja, der andere Tipp könnte auch hinkommen.
Ja, ich finde auch, also so gerade so die Aussprache und so, da hört man vielleicht, wenn man will, so ein bisschen so ein Kölner, glaube ich, Dialekt ist es ja. Also könnte sein, ich finde den Namen eigentlich ganz gut und wie gesagt, zu ProSiebenSat.1 würde es passen mit Hausmeister Krause und der ganzen Vergangenheit. Wir haben in den Indizien auch viele Schlüssel gesehen, es würde dann auch zu einem Hausmeister zum Beispiel passen. Bei Jörg Dräger, wenn man Jörg Dräger und Schlüssel googelt, dann stößt man auf eine Homepage von einem Schlüsseldienst, wo wie gesagt
das wird sein.
Wo dann auch wie gesagt wird, ja, irgendwie auch Jörg Dräger hat schon diesen Schlüsseldienst in irgendwie da auch mal da konsultiert, so.
Ja.
So als Referenz, dass da auch Promis irgendwie ihre Schlüssel da herhaben. Also so ganz entfernt könnte man da auch noch einen Bezug herstellen. Und dann war noch, ich bin noch kurz irgendwie Kaffee holen oder so, war auch noch dabei. Das könnte man natürlich wieder auf Hausmeister Krause, ich glaube, da ist ja Kaffee auch, spielt auch eine Rolle, beziehen. Oder halt auf ein Interview, glaube ich, oder irgendwas habe ich auch gelesen zu Jörg Dräger, der irgendwie gesagt hat, ja, ich rauche Zigaretten und trinke viel Kaffee. So. Gibt es auch einen Bezug zu.
So wie halb Deutschland, also.
Ja, ganz abgespaced auf jeden Fall. Aber wir haben ja gehört, auch bei Katrin Müller-Hohenstein war eine Pütze zu sehen und das stand für das Oktoberfest. Also das ist halt alles sehr, sehr kryptisch. Aber ich weiß nicht, hast du noch einen anderen Namen? Einen anderen Namen als die beiden?
Nee, also ich habe ja letzte Woche dann auch so ein bisschen gegoogelt und nach Ina Müller Auftritten geguckt von irgendwelchen deutschen männlichen Schauspielern. Ich war noch bei, ach genau, Dietmar Bär habe ich gegoogelt. Keine Ahnung, der ist mir irgendwie eingefallen, als ich Quokka gesehen habe. Und nee, das stimmt aber irgendwie auch nicht so richtig. Oder so Axel Prahl kann es auch nicht sein. Deswegen, ja, bin ich da auch relativ im Dunkeln und würde mich dann einfach an Jörg Dräger dranhängen, wahrscheinlich.
Ja, oder du gehst auf Tom Gerhardt. Dann haben wir den Namen zumindest mal eingeloggt hier im Podcast, oder?
Bist du bei Dräger? Dann übernehme ich das.
Okay, dann bist du bei Tom Gerhardt. Dann gehen wir noch weiter zum Leoparden. Und da bin ich mir seit dieser Woche sehr sicher, dass es tatsächlich Joy Denalane ist. Du auch?
Ja, das ist sie auf jeden Fall.
Ja, wir haben ganz guten Hinweis eigentlich gehabt in dieser Folge mit Nummer 2, aber wenn man sich die ganzen Favoriten ansieht oder die Favoritinnen ansieht, die es aktuell sein sollen, dann sieht man, dass das auf einige zutreffen würde. Also Juliette Schoppmann, die auch, glaube ich, ganz oben ist, was ProSieben auch nicht so ganz passen kann, glaube ich, dass da so eine DSDS-Zweite und dann auch noch DSDS-Vocal-Coach, das ist ja eigentlich ihre einzige Berühmtheit im Prinzip, so dieser Titel, die hat ja sonst nichts gerissen groß, würde ich sagen, dass die aktuell ganz weit vorne ist bei den Zuschauern so. Ja, also ich glaube es deswegen halt auf keinen Fall, dass sie es sein kann. Nee. Ansonsten halt noch Ivy Quaino wurde auch noch genannt.
Ja,
würde ich auch nicht so ganz ausschließen.
Die hat letztens aber auch was in ihrer Story gepostet. Also ja, das ist jetzt kein Argument dagegen, aber da hatte sie auch so eine Story repostet von einer Freundin, die so meinte, hä, das klingt ja voll wie du. Und sie so, okay, gut zu wissen. Also es wäre schon dumm, wenn man das dann so, ja, selber so dieses Fernsehbild davon postet, während die Sendung läuft.
Also bei Joy würde eben passen die Nummer 2, weil sie irgendwie mal bei Apple Music auf Nummer 2 war. Und Apple Music ist ja dieses Mal auch irgendwie Partner von The Masked Singer. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das deswegen drin ist. Dann haben wir noch den Hinweis mit Meine Jungs irgendwo drin. Joy hat 2 Söhne und einer davon ist irgendwie sogar so angehender Rapper oder irgendwas. Habe ich gesehen. Dann Herrlich, irgendwo kam das vor, würde natürlich für Max Herre dann stehen. Also das passt in dieser Woche alles ziemlich gut und stimmlich passt auch. Deswegen würde ich bei Joy den Alane bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Beim Stier bleiben wir weiterhin bei Gildo Horn, oder? Das ist auch relativ klar. Dann bei der Schildkröte, da hast du gesagt, du hast ein Herz für Thomas Anders. Deswegen glaubst du auch, dass du dabei bleibst, oder?
Ja, also ich fand, letzte Woche war es noch nicht ganz so eindeutig, aber gestern bei dem Song klang es wirklich 1:1, so wie er.
Und warum hast du grundsätzlich ein Herz für Thomas Anders? Hast du auch geforscht wie Selma, oder?
Nee, weiß ich nicht. Ich finde den irgendwie nett. Und er hatte auch mal so eine Sendung im ZDF oder so. Das war so ein bisschen aufgebaut wie Bares für Rares, nur halt in richtig billig,
ja,
müsste man sagen.
Ich erinnere mich.
Und da haben die so Namen geforscht, also wo die so herkommen,
ja,
und so ein bisschen Ahnenforschung. Und es kam immer sonntags, so nachmittags, glaube ich. Ich habe das da immer geguckt und ich fand das total schön und entspannt und dachte so, hey, Thomas Anders, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der ist ja total irgendwie so, der wirkt so ganz nett und ruhig und als würde man gerne mal auf einen Kaffee bei dem vorbeigehen.
Ja, ist ein netter Typ, glaube ich auch. Also kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube auch, dass das ihm helfen wird, dieser Auftritt hier bei The Masked Singer. Also jetzt sieht man auch mal so eine andere Seite von ihm. Er singt ja englische Songs, macht er auch nicht so oft. Dann hatten wir noch den Monstronauten und da ist es auch relativ klar, dass es eigentlich Tore Schöllermann sein muss, aber der hat sich was einfallen lassen. Hast du mal die aktuelle Insta-Story von Tore, also aktuell Dienstag oder aktuell Mittwoch, wir sind aktueller Mittwoch, hast du die geguckt?
Nee.
Nee, weil da hat er live, also es war wirklich live, ne? Er saß auf der Couch, so mit auch ohne, also oberkörperfrei und hat so gefilmt, wie The Masked Singer läuft und ist dann auch quasi darauf eingegangen, dass er ständig Nachrichten bekommt, dass er der Monstronaut sein soll. Die Live-Bilder waren aber, als der Monstronaut quasi schon weiter war. Also das war in der Schlusshalbe Stunde oder so. Als das Quokka aufgetreten ist. Und ich traue es ihm und ich traue es auch so dem Backstage-Bereich zu, sag ich mal, dass es schon ein Trick sein könnte, also da werden ja auch Couches rumstehen und natürlich läuft auch ein Fernseher und also es könnte man schon faken so, aber es ist schon ein guter Fake, weil es war wirklich eine Live-Story so. Also,
ja, das ist natürlich cool. Das ist irgendwie witzig. Ist halt nicht so wie bei Sarah Lombardi, die dann auch da so ein Q&A gemacht hat, was man halt locker vordrehen kann. Also ein Live-Video ist schon gut.
Finde ich auch. Also er hat sich was einfallen lassen, aber stimmlich, glaube ich, bleiben wir bei Tore, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und Dino, Sascha weiterhin, weil laut Ray Garvey ist es ja nicht möglich, weil der arbeitet aktuell an seinem Album. Das geht nicht, gar keine Zeit. Das geht nicht.
Okay, super busy boy.
Ja. Ja, aber auch hier wieder ein Hinweis drin, der eigentlich so einen Favoriten oder so einen Aspiranten da wegnimmt aus der letzten Woche, über den wir diskutiert haben. Und zwar Fresh Dino war irgendwo gestanden. Und deswegen glaube ich, dass das Fresh Torge deswegen halt rausfällt. So, das kann ich mir nicht vorstellen, dass in Woche 2 dann irgendwie Fresh Dino drinsteht, wenn es Fresh Torge wäre. Also auch hier haben sie sich eigentlich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, zumindest bei uns. Bei den anderen so kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann so der ultimative Beweis sein soll, dass es erst halt ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich Sascha. Und ich finde, auch in der Woche hat man ihn deutlich herausgehört als letzte Woche.
Ja, finde ich auch. Er hat ja da auch zwischendurch diesen Wechsel da gemacht, wo er dann so ganz tief gesungen hat und so ganz verlangsamt und so. Und ich glaube auch, dass das auch viel zu gut für jemanden wie Fresh Torge wäre. Also selbst wenn der schon öfter solche Parodien und Gesangsvideos gemacht hat, ist er trotzdem kein ausgebildeter Sänger. Also dafür wäre das schon echt krass.
Ja, aber ist, würde ich mal sagen, zumindest noch im Bereich des Vorstellbaren, dass es eben Fresh Torge sein könnte. Aber so andere Namen, über die wir geredet haben, die würden dann halt rausfallen. Einer, der auch immer diskutiert wird, ist immer noch Sascha Grammel.
Das verstehe ich auch gar nicht. Wo kommt das denn her?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, der kann ja auch seine Stimme verstellen. Und er hat halt ganz viele Zahnarztreferenzen. Also diese ganzen Zahnarzt-Sachen, die passen irgendwie zu ihm, weil er irgendwie Zahntechniker gelernt hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir es hier mit Sascha zu tun haben.
Ich auch.
Na schön, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den Namen, die wir jetzt nochmal auch abgedatet haben. Also Ich glaube eben wirklich Küken eher Judith Rakers als Anke Engelke, Isabel Varell als Flamingo. Quokka ist noch so ein bisschen das größte Rätsel, weil halt der Typ da drunter auch kein wirklicher Sänger ist. Von daher kann es auch sein, dass wir ihn noch nie singen haben hören. Also es könnte eben auch Jörg Dräger sein, aber halt auch Tom Gerhardt und Leopard wahrscheinlich Joy Denalane. Naja, nächste Woche gehen wir wahrscheinlich immer noch drauf ein und werden da euch updaten. Also bleibt dran. Ja, bei Germany's Next Topmodel bin ich auch dran geblieben. Und du ja auch, du bist ja auch Fan, oder?
Ja, ich habe mich richtig drauf gefreut dieses Jahr. Also ich gucke zwar jedes Jahr, aber ja, dieses Jahr ist ja eh einfach nichts los und da hält man sich an solchen Dingen richtig fest.
Und wie findest du die Staffel im Vergleich zu den letzten Jahren?
Ja, also der größte Unterschied ist ja einfach, dass nicht mehr gereist wird und bis jetzt eben alles nur in Berlin stattgefunden hat. Also alle Shootings und da am Ende eben auch dieser Catwalk. Aber ich find's, keine Ahnung, ich find's so wie immer, ich find's teilweise ein bisschen nicht so spannend, aber das stört mich ja nicht. Und ansonsten finde die Kandidatin auch ganz cool diesmal. Also die unterscheiden sich wenigstens auch mal alle so halbwegs. Also oft war es ja auch so, dass dann irgendwie fast nur so blonde Mädels dabei waren, die irgendwie alle sich sehr ähnlich sahen. Aber ich finde, dieses Jahr ist echt eine, also für diese Sendung eine ganz gute Mischung.
Also dieser Fokus auf Diversity hat es für dich dann interessanter gemacht, oder? Diese vielen verschiedenen Facetten. Also einmal hast du das Curvy-Model und es wird dann auch mal gesagt und dann hast du die mit den Narben und dann hast du natürlich die Geflüchtete, die Taube oder die Taubstumme war auch dabei, ist mittlerweile auch schon raus. Also da sind die sind schon klarer unterscheidbar, das auf jeden Fall. Also das macht es mir auch einfacher, ein bisschen da dran zu bleiben. Aber grundsätzlich ist es für mich einfach nicht die optimale Show so. Also ich sehe da immer nicht so den Spannungsbogen so richtig in diesen Folgen. Also die gehen für mich immer viel zu lange.
Und ja, das stimmt. Das ist echt
für mich sind auch die Entscheidungen von Heidi Klum dann im Endeffekt nicht durchschaubar genug, als dass ich das einigermaßen gut bewerten könnte, wer denn da jetzt verdient hätte, weiterzukommen und wer nicht. Also manchmal natürlich schon, manchmal siehst du es an den Fotos und so, aber gerade so auf dem Laufsteg und so, das ist für mich immer nicht so ganz einfach zu bewerten, deswegen macht es das schwer. Aber wer ist denn jetzt für dich so die prägende Figur bisher? Also für mich, glaube ich, so die Geflüchtete, wie hieß sie?
Sulin heißt die.
Ja, die war bisher ganz so auffällig auf jeden Fall, weil sie ja schon eine gute, also was heißt eine gute Geschichte, aber sie war halt sehr präsent am Anfang mit ihrer Geschichte und dann aber gibt es auch so eine Schattenseite, weil sie halt immer in diesen, wenn sie dann irgendwie zu dritt, also vor Heidi Klum stehen oder so, dann ist sie immer so komisch, ich weiß nicht, so rechthaberisch oder so, weiß ich, sie will sich immer so im guten Licht dastehen lassen irgendwie.
Ja,
oder sie will sich immer auch so selbst darstellen ein bisschen.
Ja,
deswegen also hat sie schon so zwei Seiten.
Sie weint halt auch sehr viel. Was ja jetzt nichts Schlimmes ist, aber ja, man denkt halt manchmal schon so, ist es jetzt wirklich gerade so krass für dich oder so emotional, dass du da bei 3 Grad in Berlin mit einem Tütü und Spitzenschuhen auf der Brücke stehst und Fotos machst? Ich weiß es nicht genau, aber ja, aber die ist auf jeden Fall gut und auffällig und solche Leute braucht man ja eigentlich auch für so eine Sendung, dass da wenigstens ein bisschen Würze reinkommt.
Wem traust du denn von denen noch eine TV-Karriere, in welchem Umfang auch immer, ob es jetzt irgendwie Backstage-Reporterin ist bei GNTM nächstes Jahr, wo sie dann einmal bei so einer Gartenparty vorbeischauen darf und die neue Kandidatin überraschen darf? Oder halt irgendwie eine neue TAF-Moderatorin oder halt das neue Trash-Gesicht. Wer ist denn da dabei?
Also ich finde die Dasha ganz cool. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Das ist auch eine von denen, die
Curvy-Model, oder?
Genau, die zu den Curvys gehört, weil sie Größe 38 trägt. Naja, die finde ich ganz cool. Die ist auch so irgendwie ganz locker und halt nicht so zurückhaltend wie manche andere in den letzten Jahren, die halt auch so als zu den Curvys gezählt haben, aber die irgendwie noch gar nicht so wirklich, ja, sich so sicher waren, ob das was für sie ist und nicht so selbstbewusst. Und bei der kann ich mir auch vorstellen, dass das dann so eine wird, die dann öfter mal so Backstage irgendwie dann das Mikro in die Hand gedrückt bekommt und dann da irgendwie so halb ernst gemeinte Interviews führen soll mit den anderen Kandidatinnen. Und ja, Celine, weiß ich nicht, die vielleicht auch. Und der Rest ist so, ja, ist ganz interessant, aber ich glaube, da wird jetzt keiner groß noch irgendwo zu sehen sein.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen, mit Dasha so ein bisschen die Angelina Kirsch, oder? Das ist ja quasi die the Queen of the Queen of was?
Queen of Kirby. Queen of Kirby.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen. So, die ist ja ganz lebhaft und so. Und bekommt sie auch immer gesagt, ne, dass sie immer so schön so tanzt und so bei diesen ganzen Shootings und so. Das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. ja, aber ansonsten warten wir alle, glaube ich, auf das Umstyling, oder? Dann können wir mehr sagen.
Ich freue mich
wer
drauf.
Da vielleicht zu mehr taugt.
Ja, wir als Expertinnen.
Na gut, dann bleiben wir bei Germany's Next Topmodel dran und warten eben gespannt auf das Umstyling und gehen zu einem nächsten Trash-Format weiter, was wir beide verfolgen und was ich auch schon in erster Instanz mal mit Emily besprochen habe. Und jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, weil ja schon auch ein paar Sachen passiert sind, und zwar zu Are You The One bei TV Now, bald RTL Plus, jetzt aber noch TV Now. Was sagst du zur aktuellen Staffel bisher?
Also, ich finde die Staffel richtig gut. Also, ich fand ja die erste schon echt unterhaltsam, aber diese finde ich sogar noch ein bisschen besser, weil ja auch ein paar, ja, so Änderungen eingeführt wurden, die das Ganze noch ein bisschen aufregender machen und ja, den Spielfaktor auch noch mehr so in den Mittelpunkt rücken, hatte ich so das Gefühl.
Du meinst das mit dem, dass man sich die Matches oder die Matchbox abkaufen lassen kann, ne? Weil das haben wir letztes Mal gar nicht gesagt, das haben wir auch nicht irgendwie erwähnt, dass ja Marcel das erste Match irgendwie verkauft hat, so auf eigene Faust, was ja auch ein großer Konfro-Punkt war. Ja. Aber ja, das finde ich auch ganz cool, aber eigentlich mussten die ja checken, dass es gar keinen Sinn ergibt, die zu verkaufen, oder?
Ja,
also für mich macht
das
gar keinen Sinn.
Warum diskutieren die da überhaupt noch? Ja, genau. Und das denke ich mir jedes Mal, vor allen Dingen an dem Punkt, an dem sie jetzt sind. So, die haben eigentlich nicht mal mehr viel Zeit, diese Matches rauszufinden in der Box. Und trotzdem sind dann immer so ein paar dabei, die dann so sagen, ja, verkaufen. Ich denke so, warum? Ihr müsst es doch ausnutzen, um wenigstens ein bisschen was rauszufinden und nicht alles auf gut Glück machen zu müssen.
Seitdem wir zum letzten Mal darüber gesprochen haben, ist auch einiges passiert. Also Folge 7 war das, als wir, glaube ich, aufgehört haben. Damit können wir kurz nochmal anfangen. Also Laura und Marcel waren zu diesem Zeitpunkt noch zusammen. Und dann gab es die Bro-Olympics. Das Spiel, dann kamen Marcel und Laura und Dominik und Vanessa zusammen aufs Date. Das war dieses Date, wo Marcel Lauras Bein abgeleckt hat, habe ich mir aufgeschrieben hier.
Verdrängt.
Ja. Und also das war schon mal eine sehr, sehr skurrile Szene bei diesem Date. Und es hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass Marcel und Laura von der Gruppe in die Matchbox geschickt wurden und die Entscheidung war, kein Match. Und
ja, dann natürlich sind die kein Match.
Ja, natürlich haben sie kein Match. Und danach haben sie dann gesagt im Interview, ja, das behindert uns eigentlich nicht, denn wir sind ja quasi jetzt zusammen und
das
wird nichts daran ändern, genau. Und das war aber dann sehr, sehr schnell, muss man sagen, wieder vorbei, ne, diese Entscheidung.
Das war halt so klar, aber ich war auch echt froh, dass die ausgewählt haben, weil stell dir mal vor, die hätten es sich gemacht. Dieses ganze Hin und Her, das wäre noch bis zum Schluss so gegangen mit Marcel und Laura und Leonie, weil, also weiß ich nicht, ich glaube, es war dann schon so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt, dass die gesehen haben, oh okay, wir sind halt wirklich kein Match, so wie wir eigentlich auch angenommen hatten, so ein bisschen. Und dadurch waren dann beide so, ja, naja, wir bleiben schon noch zusammen, aber man hat ihnen angesehen, dass sie so dachten, okay, dann vielleicht gucke ich mich nochmal um.
Ja, also da gab es dann wirklich auch das eskalierende Gespräch dann zwischen Marcel und Laura, weil ja dann auch wieder Leonie und Marcel so ein bisschen mehr wieder gesprochen haben nach diesem missglückten Match eben da in der Matchbox. Und Laura hat dann immer mehr auch die Meinung bekommen, dass Marcel eben toxisch ist, und da hat man schon mit ihr so mitgefiebert, dass sie es jetzt endlich checkt so.
Ja.
Und dann kam es eben wirklich zum Gespräch zwischen den beiden, und das war schon heftig, auch wie er da immer... Also wie mit ihm ist ja generell nicht zu sprechen, ne? Das ist ja ganz schlimm, mit ihm
nicht
zu diskutieren.
Oh, der ist so schlimm.
Also du sagst ihm irgendwie, ja, Marcel, wieso hast du jetzt vorher schon wieder mit Leonie gesprochen? Und dann sagt er irgendwie, habe ich mit Leonie gesprochen?
Ja.
Das ist seine Antwort darauf. Und man weiß nicht, was man darauf antworten soll. So, ja, du hast mit Leonie gesprochen, und jetzt, also was ist deine Antwort darauf? Du wiederholst nur, was ich gesagt habe, so. Also, ich find den unmöglich.
Der ist wirklich fürchterlich, vor allen Dingen, als sie auch noch zusammen waren. Da hatte ja Leonie sogar selber schon immer so gesagt, nee, wir können hier nicht mehr miteinander sprechen und so. Und ich habe da eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock drauf. komm nicht mehr zu mir, so sagt sie zu Marcel. Und Marcel geht dann zu Laura und sie fragt so, ja, hast du schon wieder mit Leonie gesprochen? Und er sagt, ja, habe ich mit der gesprochen? Sie so, ja, habe ich doch gesehen. Und er sagt, ja, aber ich habe der gerade gesagt, wir reden ab jetzt nicht mehr. Und ich denke mir so, nein, du bist ein verdammter Lügner. Das hat Leonie gesagt. Du hast gesagt, ich finde dich immer noch geil. Also, ey, nee, wirklich, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Das ist so furchtbar.
Ja, und er schiebt es dann eben wieder immer auf die Frau. Ne? Er sagt dann, ich wollte dich sowieso nicht. Und das hat er damals auch schon, ich glaube, bei Vanessa oder bei irgendjemand hat das auch gesagt, ja, dich will ja hier drin eh keiner. Und ja, immer Melissa so dieses Begehrte, so immer, er ist der Begehrte, den irgendwie alle wollen. Zwei übrigens. Und bei den anderen, bei den Frauen kann es ja nicht sein, dass andere an denen interessiert sein könnten. So. Und das schiebt er dann immer so auf sie und der weiß sehr genau, dann seine Machtposition da irgendwie so einzusetzen. Hm. Und er empfindet es ja auch als große Ehre für die Frauen, dass die Frauen mit ihm überhaupt so in Kontakt kommen. Er sagt ja dann auch, du kannst froh sein, dass ich mit dir war. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen für Leonie oder für Laura erstmal, dass sie von ihm weggekommen ist. Also da hat man schon sehr mit ihr mitgefiebert, dass das klappt. Ne? Und dann ging es weiter mit, also wir bleiben mal bei der Storyline, das bietet sich gerade an, weil dann ging es ja recht schnell, dass er dann wieder zurückgegangen ist zu Leonie und auch erstmal zufrieden war mit ihr und dann aber auch nicht mehr so lange. Also dann gab es das Spiel, wo sie, also auch das Spiel, also ich fand es super eklig, dieses Spiel mit dem, wo sie gegenseitig sich so Sachen in den Mund
vor allem, das war doch so, das bei Kampf der Reality Stars, da war das doch hier dieses Ausrastspiel von Jürgen Milski, wo der gesagt hat, denk dir ja, wir machen alles. Und die so, okay, wir spucken uns jetzt gegenseitig in den Mund, kein Ding.
Ey, das ist so verstörend, das während Corona zu schauen, ey, wenn sich da erwachsene Menschen irgendwie so Orangensaft in den Mund spritzen gegenseitig, von dem einen Mund so in den anderen Mund rein. Und dann auch das zweite Spiel, wo die Frauen so hoch, wo die Männer, also wir müssen es mal beschreiben, die Männer haben Honig genommen, haben den Arsch von ihrer, also von dem Match, was sie da irgendwie sich auch ausgesucht haben, haben sie eingerieben mit Honig und auf dem Boden lagen dann so kleine Bälle, so Tischtennisbälle.
Ja, genau.
Und die mussten sie dann mit dem Arsch quasi so andotzen und die blieben dann kleben am Arsch und dann musste es der Mann mit dem Mund vom Arsch, also es war fürchterlich.
Aber ich muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, ich fand, dass Leonie und Marcel gecheatet haben. Weil Leonie hat natürlich den Vorteil, dass sie einen riesigen Hintern hat, so. Also sie sieht auch wirklich gut aus, so Props an Leonie. aber
hat
diese
auch
Bälle,
schon gesagt?
Ja genau, die Bälle ich sind auch. Aber nicht am Honig kleben geblieben, sondern zwischen ihren Arschbacken. Also es war einfach Cheating.
Ja, sie hat halt körperliche Vorteile gehabt, muss man sagen. Da hätte man vielleicht irgendwie nachhelfen müssen bei den anderen. Ja. Dass das dann irgendwie ausgeglichen wird. Aber es war ein ekliges Spiel auf jeden Fall. Aber sie haben schon wieder gewonnen, sind dann auch ins Date gegangen. Und da ging es dann weiter natürlich, dass sie zu diesem Massage-Date durften. Gott. Zusammen mit schon wieder Laura, die gewonnen hat und sich dann den Dominik ausgesucht hat. Also diesen Wiener, der ja für alle so ein bisschen ruhig wirkt, aber eigentlich schon auch ein ziemlicher Idiot ist, wie man auch schon wahrgenommen hat. Und da war dann sozusagen der nächste Streich von Marcel geplant, dass er dann also wirklich intensiv mit ihr, mit Leonie da so rumgemacht hat und wie die dann auch immer so willenlos sind. Also die eine lässt das komplette Bein irgendwie ablecken und die andere den kompletten Körper durchkneten. So.
Also vor allem in dieser Situation, ja die waren ja nicht mal alleine. So die anderen lagen halt wirklich so 1,50
Meter
daneben.
Luftlinie.
Und der legt da voll los und sie so, okay.
Ja, also auch das war wieder eine Aktion von dem, was man dann auch gesehen hat, wie er dann auch Dominik reagiert hat, wo er dann gesagt hat, ey Brudi, es war nicht cool. Es war nicht cool vorher.
Ja, das war echt nicht cool.
Und dann war ja seine Reaktion von Marcel, wo er dann gesagt hat, ey, was meinst du, ich habe doch nur zwei Frauen. Und man hat so in einem Satz einfach gesehen, was das für ein komischer Mensch ist.
Ja.
Aber ja, das war auf jeden Fall diese Storyline und es kam ja dann letztendlich auch dazu, dass sie dann nochmal in die Matchbox durften und jetzt ist es tatsächlich so, dass er sein Perfect Match gefunden hat. Marcel und Leonie waren tatsächlich das Perfect Match und durften die Villa dann auch verlassen.
Hast du ja auch gesagt, ne?
Ich hab's gesagt, ja, also wenn die Entscheidung wirklich zwischen den beiden Frauen ist, dann tendiere ich schon stark zu Leonie und Ich hoffe, dass Laura jemand Besseren findet. Aber ich glaube,
ja. Na gut, kommt da jeder drin ist die Auswahl nicht so groß.
Nee. Aber ich würde sagen, die andere große Storyline war zwischen Jermaine und Christine. Ne?
Oh ja.
Haben wir auch letztes Mal gehabt, dass Christine ja schon so die Krawallschwester da drin ist. Als, weiß ich, was arbeitet sie als Erzieherin?
Sozialarbeiterin.
Sozialarbeiterin.
Ja, sie meinte, sie erzieht da die Jugendlichen, die genauso schlimm sind wie Marcel. Wo ich mir so denke, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so produktiv ist.
Also auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, so am Anfang dachte ich wirklich, ach du Scheiße, also mit der will ich nicht in einem Haus wohnen wollen. Will ich auch immer noch nicht. Aber dann gab es ja diese eine Folge, wo sie auch diesen Konflikt da mit Jermaine hatte und danach so voll geheult hat, so richtig traurig war. Und dann dachte ich so, ach, jetzt tut sie mir irgendwie ein bisschen leid. Also ich finde sie schon ein bisschen anstrengend, weil mit ihr kann man ja auch nicht wirklich reden. Aber ich glaube, die ist halt wirklich innerlich eine sehr kleine, verunsicherte Person und deswegen rastet sie halt immer direkt aus, weil sie sonst nicht weiß, was sie machen soll.
Ich finde auch, dass sie total gut mit Jermaine zusammenpasst. So.
Ja,
also wenn die beiden
auch
dann wirklich mal alleine sind und nicht die ganze Zeit eher irgendwelche anderen Einflüsse bekommt, dann finde ich auch die eigentlich perfekt zusammen. Ich glaube auch, dass sie ein Perfect Match sind,
ja,
ehrlich gesagt. Aber Jermaine ist halt einfach da drin. Also klar, das ist auch Teil der Show natürlich, aber er ist da irgendwie drin und ist auch so, dass er da gar nicht raus will. Das hat er, glaube ich, einmal auch gesagt. Ne? Also hat er dann auch gesagt, ja, aber ich fände das nicht so schlimm, irgendwie, wenn jetzt mein Urlaub noch nicht so schnell beendet wäre hier, wenn ich jetzt nicht sofort mein Perfect Match finde. Das wäre ja gar nicht so schlimm. Und deswegen, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es auch daher, deswegen will er auch die ganze Zeit die Matches verkaufen. So, ich habe das Gefühl, der will da gar nicht gewinnen, so da drin irgendwie. Der will da einfach die ganze Zeit abhängen.
Ja, so. Genau, das glaube ich auch.
Ja, aber er lässt sich halt dann die ganze Zeit auch wieder ein auf andere Frauen. Also er war dann teilweise auch mal bei Leonie, die ja jetzt raus ist, aber halt auch bei Vicky, bei Victoria.
Ja, die finde ich auch cool.
Was ich mir auch nicht so, ja, die ist schon cool so, aber irgendwie, ich weiß nicht. Die hat dann manchmal auch so Aussagen drin so, wo sie dann schon sehr eingebildet rüberkommt, wo sie dann auch dem Jermaine irgendwie sagt, ja, ich glaube, ich weiß, was er will und das bin eher ich und so. Ich glaube, ich weiß, dass er mich als Typ Frau sowohl vom Aussehen als auch vom Inneren besonders gerne
generell
mag.
Generell sind die da alle sehr so konkurrenzmäßig drauf, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil im Endeffekt kann ja jeder mit jedem zusammen sein, wie er will und trotzdem gleichzeitig noch dieses Match finden, um halt das Geld zu gewinnen. Und irgendwie, manche kriegen das nicht hin, das zu unterscheiden.
Hast du denn noch ein Match, was dir jetzt einfällt, was auf jeden Fall am Ende zusammenkommen sollte?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Dario, das ist ja der Älteste, den auch alle so immer so um Rat fragen und so, weil sie denken, er ist super weise. da kann ich mir ja tatsächlich ganz gut vorstellen, dass der mit Victoria ein Match ist.
Ich finde den auch super lustig, ehrlich gesagt. Ich finde den irgendwie, weiß nicht, in den Aussagen so, wie der sich, der ist halt so ein Taktiker oder zumindest er glaubt, dass er so ein Taktiker ist.
Ja.
Und alle schauen ihn dann immer so an bei den Entscheidungen, ne?
Ja.
Sagt man so bei Marco.
Was sollen wir tun? Was sollen wir machen?
Der Marco vergöttert ihn ja total. Das haben wir auch schon einmal gesagt, als er dann, dann wurde irgendwie Marco gefragt so, ja, da ging es auch um irgendeine Frau und Marco hat ja gesagt, nee, also wenn der Dario da irgendwie Interesse hat, dann ist natürlich für mich vorbei, weil der ist halt hier für mich meiner Meinung nach der attraktivste und der geilste hier drin, also das ist eh klar.
Er sieht aus wie gemalt.
Er sieht aus wie gemalt. Das fand ich irgendwie sehr nett.
Das ist so süß,
von Marco. Also ich finde den irgendwie auch gut, den Dario, obwohl er diese eine Sache hatte auch mit Dominik.
Mit Sabrina und dem anderen, ja.
Aber grundsätzlich mag ich den und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mit Victoria ist. Und bei Jill und bei Sascha, also Sascha ist für mich auch noch so ein Mensch, der da nicht so wirklich, also da passt irgendwas noch nicht so ganz. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Laura ist tatsächlich so. Aber ich glaube eher Jill, Sascha und Jill
glaube
tatsächlich.
Ich auch, aber Jill, das passt ganz also gut. Sorry, aber ich verstehe die überhaupt nicht. Ich bin ja sonst wirklich so, dass ich irgendwie sage, ja, die Männer sollen die auch mal in Ruhe lassen und die nicht von Anfang an gleich voll labern und irgendwie Druck aufbauen. Aber die, also, was will sie denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was sie will. Sie wechselt immer nur und sagt dann so, nee, menschlich passt es nicht mit Sascha. Und dann eine Woche später, oder nicht eine Woche, aber ein paar Tage später sagt sie dann so, ja, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass das mit Sascha gut passt.
Ja, sie hat einfach komplett die Meinung geändert. Sie hat ja auch bei, das war aber auch schon mal Maximilian so, ne? Bei ihm hat sie auch komplett die Meinung geändert. Aber ja, das ist auch so ein bisschen fraglich. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich bei Jill nicht so ganz, also ich glaube, die weiß nicht so ganz, was sie da drin so soll irgendwie. Die hat keine Aufgabe da drin irgendwie und ist da so ein bisschen verloren, aber hat so ihren Spaß, aber so richtig ernsthaft, glaube ich, ist sie da an keinem interessiert, dass das irgendwas werden könnte.
Kann ich auch verstehen.
Sie sagt ja auch noch immer so Marvin, obwohl die irgendwie gar keine Szenen miteinander haben, irgendwie, dass Marvin sogar noch irgendwie Interesse haben könnte.
Wer ist denn Marvin nochmal?
Marvin ist der, der immer so schick angezogen ist. Der mit dem Bart.
Ja. Der da den besten Style hat,
sagt ja, immer. Genau. Das wird auch immer gesagt.
Ich finde es auch schade, dass hier Mark, dass er gar nicht gezeigt wird, weil der ist ja
da
der
übelste. Ist so schade.
Das ist der beliebteste Typ, die finden ihn alle mega cool und witzig und irgendwie wirkt er auch total so gelassen und als würde man eine richtig gute Zeit mit dem haben.
Und da hat er schon sein Match gefunden. Man hat gar nicht verstanden, was jetzt, also wie die jetzt zusammenpassen.
Ja, also das finde ich ein bisschen schade. Ich verstehe zwar, dass es da viel um die, ja, um so Drama und irgendwie die richtigen Verliebten geht, aber warum zeigen die nicht mal ein bisschen mehr von dem?
Ja, weniger Sabrina und mehr Marc. Also Sabrina kann ich auch nicht leiden irgendwie mittlerweile.
Ja, die hat ja mittlerweile auch nicht mehr so eine richtige Story. Die ist jetzt halt da mit dem Marco so zusammen. Also ich finde, die sind auch ganz süß zusammen. Ich kaufe denen das auch ab, dass sie sich leiden können, mögen können. Aber ansonsten, ja, sympathisch ist sie nicht.
Nee, also auch jetzt, als die Neue eingezogen ist, so, da war jetzt die große Überraschung, so hat sie ja dann gesagt, ja, finde ich, was, ehrenlos oder was hat sie gesagt irgendwie? Finde sie charakterlos, glaube ich, hat sie gesagt,
ja,
dass sie da jemanden aussucht. Ich meine, die muss ja irgendwas machen, was soll sie denn machen?
Ja, die anderen
muss
ja
jetzt
ja
jemanden
sogar
auswählen.
Gesagt, so, ja, das ist doch das Spiel.
Naja, werden wir weiter beobachten, wie es mit der neuen Frau losgeht, so was wir gesehen haben im Teaser, das lässt schon Gutes verheißen. Also die scheinen anscheinend auch so ein bisschen ähnlich zu sein wie der Typ letztes Jahr, der dann später dazu kam, der auch so sehr drüber war teilweise.
Ja.
Also so ein Player war, so schätze ich sie auch ein. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Eine Sache, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ist die neue Late-Night-Show von Tommy Schmidt bei ZDF Neo. Die hat jetzt einen Titel und zwar Studio Schmidt. Bisschen so die Weiterentwicklung von Studio Armani. Ja,
wollte ich auch gerade sagen.
Ab dem 8. April, donnerstags um 22.15 Uhr, also der typische Late-Night-Spot, wo auch das Neo-Magazin lief bei ZDF Neo, 20.15 Uhr dann in der Mediathek. Passt es für dich? Also macht das für dich Sinn, so Tommy Schmidt als Moderator, der ja vor allem bisher als Autor aktiv war und jetzt auch in vorderster Front?
Ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie so viel mit dem beschäftigt, also ich höre auch den Podcast nicht von dem mit Felix Lobrecht, deswegen, also ich habe keine richtige Meinung zu dem, wir werden sehen.
Wir werden sehen, das ist wahrscheinlich das, was ich auch sagen würde, weil ich ihn auch nicht so, also ich höre den Podcast auch nicht zum Beispiel, ich fand ihn immer so in so Interviews und auch bei so kleineren Bühnenauftritten, beim Comedypreis zum Beispiel hat er auch gewonnen, fand ich ganz gut. Danach war er auch noch bei PM Krause in diesem YouTube-Format, fand ich ihn auch cool, also ich finde ihn schon lustig und finde ihn auf jeden Fall den besseren von den beiden, ne? Also das auf jeden Fall, deswegen freue ich mich, dass es Studio Schmidt gibt und nicht Studio Lobrecht und ich glaube, das kann ganz gut werden. AutorInnen, die jetzt hier bekannt sind Gregor Rühl, Tarkan Bakshi, der ja schon beim Neo-Magazin natürlich mitgeschrieben hat und Carla Kaspari, die ja auch, glaube ich, eine Vergangenheit irgendwie mit Böhmermann hat. Also ist, glaube ich, schon eine ganz gute Besetzung hier für diesen Autorenraum. Dann wird bei ZDF Neo quasi der neue Late-Night-Moderator gesucht und bei Sat.1 wird der neue Promi-Handwerkerkönig gesucht. Die Tutorial-Champions wird es geben ab Frühjahr in Sat.1. Promi-Familien und Promi-Paare treten zu Hause gegeneinander an. Es geht darum, wer die besseren How-To-Videos kreativer nachahmen kann. Das ist so das, was jetzt hier abgefragt wird. Also so, ja, ich kann es mir auch noch ganz vorstellen, aber die müssen anscheinend How-To-Videos produzieren und müssen möglichst nah an ein Video rankommen, was es anscheinend schon gibt. Und hier wird gesagt, vom perfekten Drag-Queen-Umstyling über eine mehrstöckige Hochzeitstorte bis hin zum Bau einer Gartensauna ist alles dabei. Das ist das, was die dann hier nachahmen sollen. Also das sind anscheinend die Videos, die ihnen dann zugespielt werden. Und eines der Paare ist auch schon bekannt. Ross Anthony und sein Ehemann Paul Reeves werden dabei sein.
Okay, das klingt dann ganz lustig eigentlich.
Ja, ist halt so ein bisschen hier Hot oder Schrott mit so einem so ein Spin-off mehr oder weniger davon, bloß halt bei Sat.1 dann. Also, ja, weiß ich nicht, Handwerker-Sachen finde ich grundsätzlich immer ganz cool anzusehen oder kann man schon mal machen so als Entspannung. Aber naja, dieses mit dem Video, keine Ahnung, ob das dann so schön sein wird. Aber so die Themen, das ist halt sehr vielfältig dann. Ne? Also du hast da sowohl dann so eine Drag-Queen-Umstyling als auch dann irgendwie eine Backeinlage oder halt hier so ein Bau einer Gartensauna. Also das ist dann anscheinend schon sehr abwechslungsreich. Das ist ja ganz schön. Naja, bei Sat.1 Gold kehrt eine Show zurück, die ich sehr gern mag, und zwar Lenzen Live. Im April geht's weiter. Lenzen Live, der Kultanwalt am Telefon, ist ja der offizielle Titel. Am 6. April, am späten Dienstagabend, früher lief es ja am Mittwochabend, geht's dann los. Da dürfte dann auch schon Love Island, glaube ich, vorbei sein oder zumindest in den letzten Folgen sein. Deswegen passt mir auch sehr gut in den Terminkalender. 5 neue Folgen wird es geben. Hast du schon mal reingeschaut eigentlich in Lenzen Live?
Ich glaube, nur so ein oder zweimal oder so, wenn ich es auf Twitter mitbekommen habe. Aber ansonsten gar nicht. Ich kenne halt immer nur die ganzen Memes, die dann daraus entstehen oder die du dann auch so abfeuerst. Ansonsten bin ich da irgendwie raus.
Ja, aber ist geil. Also muss man mitmachen. Einmal Lenzen Live gucken.
Einmal
also
muss man dabei gewesen gut sein.
Okay. Ist einfach sehr gut zu twittern, weil es halt so verschiedene Themen sind. Also so wirklich kuriose Fälle, ne? Also von irgendwie der Frau, die irgendwie in die Semmel beißt und dann irgendwie ihren Zahn verliert und deswegen den Bäcker verklagen will, bis hin zu darf ich nackt Auto fahren oder solche Sachen. Oder Brust-OP verpfuscht und so. Und dann immer, das ist ja das Geile, im Gegensatz zu Domian, schicken die Leute bei Lenzen Live ja auch zu jedem Scheiß auch immer Bilder mit. Also da sagt er irgendwie, Lenzen hat so einen Anruf irgendwie zum Thema, weiß nicht, darf ich meine Nachbarin verklagen, weil die immer raucht draußen am Balkon oder so. Und dann wird ein Bild mitgeschickt von so einer Wand, wie die so ein bisschen gelb ist oder so. Und das ist dann der Sinn, warum man dann ein Bild mitschicken muss. Also ich finde es immer sehr gut. Da wird sehr mit Bildern gearbeitet und finde ich sehr schön. Naja, dann bringt uns das aber noch zu einem Doku-Tipp, würde ich schon sagen, und zwar bei Netflix. Und zwar eine True Crime Dokumentation, die du quasi gesehen hast und glaube ich auch einigermaßen gut fandest, und darüber bin ich dann drauf gekommen. Und dann habe ich gesagt, wieso sprechen wir nicht darüber? Und zwar im Englischen heißt es Crime Scene: The Vanishing at Cecil Hotel. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Sag du nochmal.
Auf Deutsch heißt es Verschwunden, Tatort Cecil Hotel.
Ja, wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, dass es ja eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil Crime Scene soll eben eine so ein Anthologie-Format werden, wo dann eben jede Staffel ein anderer Tatort quasi oder ein Gebäude oder ein Ort einfach, wo viele Verbrechen passiert sind, im Zentrum steht. Und hier ist es eben dieses Cecil Hotel. Wie würdest du das beschreiben, dieses Cecil Hotel? Das ist sehr, sehr einladende Hotel.
Ja, ja. Also das Hotel hat eine sehr bunte Geschichte, könnte man sagen. Das befindet sich in Downtown in Los Angeles und hat mittlerweile einen sehr schlechten Ruf wegen der vielen Gewalttaten, die dort passiert sind, oder auch Mordfälle und Suizide. Und in der Doku wird dann eben über ein paar dieser Fälle berichtet und über einen ganz speziellen dann im Detail bis hin zur Aufklärung dieses Falls.
Genau, also wie heißt sie? Lamb irgendwas?
Elisa Lamb.
Elisa Lamb, genau. Elisa Lamb verschwindet auf einmal in diesem Hotel. Also es ist eine junge Frau, ich glaube chinesischstämmig, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Tochter einer Einwandererfamilie, kommt irgendwie da hin, kommen aus Kanada, glaube ich, ursprünglich die Familie, also die genau, leben in Kanada. Und jetzt wollte sie dann eine gewisse Zeit, irgendwie eine Woche oder so, in L.A. alleine verbringen. Und es ist eben bekannt, diese Elisa Lam hat halt einen Blog bei Tumblr und postet da wirklich fast minütlich irgendwie, zumindest wurde es einem so eingetrichtert, dass sie da wirklich minütlich irgendwie ihre Gedanken da reinhaut in Tumblr. Und es ist auch bekannt, dass sie halt unter einer psychischen Krankheit leidet, einer mentalen Krankheit, dass sie, wie sagt man, also sie hat auf jeden Fall Depressionen auch gehabt.
Ja, eine bipolare Störung, glaube ich.
Bipolare Störung, genau.
Genau, also einmal halt hat sie depressive Phasen und dann wieder sehr manische Phasen.
Genau. Und eines Tages kommt es eben dazu, dass sie in diesem Hotel verschwindet. Also sie ist einfach weg sozusagen. Man weiß nicht mehr, wo sie ist. Man hat dann eine Vermisstenmeldung rausgegeben. Die LAPD und so weiter haben ermittelt. Aber man konnte sie nicht finden. Und dann musste man eben erstmal das komplette Videomaterial von diesem Hotel auswerten. Und irgendwann haben sie sie dann nach tagelanger Suche auf diesem Videomaterial mal gesehen zumindest, also sie haben sie einfach gesehen auf diesem Video, wie sie da im Aufzug dann irgendwann zu sehen war, und es war dann relativ klar, weil sie dann auch das andere Material ausgewertet haben, dass sie dieses Hotel nie verlassen hat. Also das ist natürlich komisch irgendwie, weil wie geht jemand in einem Hotel verschwunden, also wie passiert das? Und dann, glaube ich, was dann auch für die meiste Aufmerksamkeit insgesamt gesorgt hat, war dann ein Video, was man veröffentlicht hat, mit dem man dann halt sie auch finden wollte. Also das war so eine Art Anhaltspunkt für die Öffentlichkeit, wie sie aussieht und so. Wer hat dieses Mädchen gesehen? So. Aber irgendwie fanden das alle sehr, sehr merkwürdig, dieses Video, oder?
Ja, ich fand's auch krass. Ich habe dich ja letztens gefragt, ob du überhaupt davon schon mal irgendwas gehört oder gesehen hast. Und da meintest du, nee, das ist das erste Mal.
Nee, ich habe das noch nie gehört tatsächlich. Ich habe das Video auch noch nie gesehen und war auch sehr verblüfft.
Also das war wirklich ein richtig virales Ding. Ich habe das auch schon öfter mal gesehen. Ich bin ja auch sehr großer Halloween-Fan und jedes Jahr zu dieser Zeit gibt es natürlich super viele Videos dann zu solchen Themen auf YouTube. Und deswegen habe ich da, glaube ich, auch schon mal so Leute gesehen, die dann da in diesem Hotel übernachtet haben und über diesen Fall gesprochen haben. Und ja, eben auch dieses über das Video oder ja, über diese Aufnahmen in diesem Aufzug gesprochen haben, weil ja, das wirkt schon sehr spooky, so auch wie sie sich da so verhält, und manches kann man sich oder konnte man sich einfach lange Zeit überhaupt nicht erklären.
Also vielleicht ganz kurz, man sieht eben einen Kameraausschnitt eben aus der Ecke eines Aufzugs gefilmt, und sie geht da rein so und drückt auf einmal alle Knöpfe auf diesem Aufzug. Es passiert aber im Aufzug nichts, also die Tür geht nicht zu. Dann schaut sie immer mal wieder so raus und man hat das Gefühl, dass jemand da draußen steht so, von dem sie ein bisschen Angst hat, aber sie ist auch irgendwie nicht wirklich aufgeregt so. Also das haben sie dann auch so analysiert. Sie ist nicht wirklich so, dass sie jetzt irgendwie wegrennt oder so, sondern sie hat auch immer mal wieder so Phasen, wo sie dann irgendwie entspannt ist und dann so auch so teilweise rumtänzelt und so. Und dann gibt es eine Szene, wo sie dann eben so ganz merkwürdige Bewegungen mit ihrem Arm macht. Also so, sie fühlt so in der Luft, als würde sie da irgendwas vor sich so sehen oder so, als würde sie irgendwas berühren, so in der Luft.
Also es sieht irgendwie auch so aus, als würde sie außerhalb des Aufzuges, da steht sie halt dann auch manchmal rum, weil halt die Tür sich nicht schließt. Und es, also viele dachten dann, dass sie da mit jemandem spricht, also dass dort noch jemand steht und sich mit ihr unterhält oder so, weil sie halt wirklich so eine Bewegung macht, so gestikuliert.
Ja, und das ist halt der Ausgangspunkt so, was halt dann dafür gesorgt hat, dass halt viele im Internet sich mit diesem Fall beschäftigt haben. Diese Internet-Sleuths, sagt man, also so Online-Detektive, so Leute, die ja die ganze Zeit ihren Alltag damit verbringen, irgendwelche Kriminalfälle zu lösen oder dem halt nachzugehen. Also sowas Ähnliches hatten wir ja zum Beispiel bei Making a Murderer, wo es halt auch komplette Reddit-Threads gibt, wo halt versucht wird, dieser Fall irgendwie von zu Hause aufzuklären. Und diese Leute haben halt eins an sich, dass sie halt ja keinen Zugang natürlich haben zu irgendwelchen polizeilichen Beweisen oder so oder zu irgendwelchen wirklichen Beweisen, sondern die müssen halt alles machen im Internet so. Und das war ein Punkt, der dann irgendwann zur Sprache kam in dieser Doku, dass halt, ja, das eine unglaubliche Eigendynamik dann entwickelt hat und die halt ja neben der Polizei so eine zweite Ermittlung irgendwie gemacht haben. Und das hat halt dann auch dazu geführt, dass es halt Probleme gab in der Ermittlung und teilweise Leute verdächtigt wurden, die halt wirklich sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen haben, sondern halt einfach für so ein paar Internetleute verdächtig waren. Also das war auf jeden Fall ein spannenderer Aspekt, finde ich, als dieser typische True-Crime-Aspekt an dieser Geschichte, weil, also klar, man kann nicht so wirklich viel sagen, auch zu diesem Fall, weil es halt gar keine Beweise gibt für irgendwie ein Gewaltverbrechen oder so. Es gibt ja keine Zeugen oder keine Aufnahme, die irgendwas zeigen, dass da wirklich jemand beteiligt war oder dass irgendein Mensch irgendwas ihr angetan hat tatsächlich.
Ja, nee, das fand ich auch gut, dass das auch mal mit reingenommen wurde, dass es eben so ein große Wellen geschlagen hat, dass wirklich Leute da alles analysiert haben, was in diesem Video passiert ist. Also das Video ist auch so ein bisschen verlangsamt worden und manche dachten dann eben, ja, dass da irgendeine Verschwörung dahinter steckt und dass der Timecode unten nicht so richtig erkennbar ist und dass das auch absichtlich gemacht wurde, dass das Hotel was zu verbergen hat. Irgendwie schon ein bisschen krass, so wie weit das alles gehen kann, wenn sowas erstmal so ein virales Ding wird auf YouTube oder wo auch immer.
Ja, und am Ende, also ohne jetzt zu spoilern, aber greift die Doku dann sozusagen diese Metaebene auf und ja, redet so auch ein bisschen auf der Metaebene über so True Crime Sachen so. Also so, das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine True Crime Dokumentation, wenn du halt so dich quasi ergötzt an diesem echten Schicksal, aber daraus irgendwie für dich so ein privates Vergnügen machst. Also was anderes ist ja der Konsum von True Crime Dokumentation auch nicht. Klar greifen die damit auch irgendwie in den Fall ein, diese Internetdetektive, aber grundsätzlich ist es schon vergleichbar. Und da fand ich es halt so ein bisschen geheuchelt, wie die halt damit umgegangen sind, weil im Prinzip machen die auch nichts anderes als Unterhaltung aus diesem ja schon tragischen Fall und versuchen auch mittels so Cliffhangern und so schon zu arbeiten und immer wieder so Spannung aufzubauen.
Auch diese Schnittbilder und so, die sind alle sehr so dramatisch und dann die Musik dazu.
Also das ist so typisch amerikanisch True Crime, ne? Diese ganzen Schnittbilder, wo dann irgendwelche Leute, irgendwelche Schauspieler da sitzen und immer wieder in der gleichen Pose gezeigt werden und so. Das ist so typisch True Crime. Und also am Ende sagen sie im Prinzip, passt auf, wenn ihr so Unterhaltung machen wollt aus einem privaten Schicksal, einer privaten Tragödie oder so einem Kriminalfall. Passt auf, weil wir sind nicht ausgebildet darin, sozusagen das richtig zu bearbeiten. Das macht die Polizei schon. Die haben da ihre Methoden und die sind auch erprobt und so. Denen kann man auch grundsätzlich vertrauen. Aber im Endeffekt machen sie trotzdem ja das typische True-Crime-Ding, dass sie wirklich halt mit Cliffhangern arbeiten, wo dann auf einmal so der ultimative Verdächtige reinkommt und der wird dann ja auch richtig verdächtig dargestellt, auch von der Dokumentation so.
Ja, so für eine ganze Folge und dann ist einfach Cliffhanger und man denkt sich so, hä, na, was ist denn jetzt mit dem?
Ja, und man fragt sich dann an der Stelle dann am Ende, das wäre mal wirklich ein Ansatz von einer True-Crime-Dokumentation, die halt mal was anderes macht, wenn du halt wirklich dann in dem Moment, wo der Verdächtige aufkommt, gleich sagst, eigentlich ist es Quatsch. Also eigentlich dürfte der nicht verdächtigt werden an der Stelle. Das wäre mal was anderes. Aber das passiert halt hier auch nicht. Es ist schon eine gut gemachte Serie, so 4 Teile. Und es ist spannend auf jeden Fall, wenn man den Fall vor allem nicht kennt wie ich. Also ich kannte wirklich nichts daran. So. Das war dann schon sehr interessant. Aber so diesen ganz letzten Kniff, der ist nicht so schlau, wie die Serie gerne hätte. So den kauft man ihn nicht so ganz ab.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ja, es war schon ganz spannend, was gar nicht in dem Video vorkam, was jetzt hier Fun Fact von mir. dieses Video wurde vor ein paar Jahren, als es noch gar nicht alles so rauskam, wie dieser Fall, ja, wie das überhaupt alles zustande kam und was der Elisa in Wirklichkeit passiert ist, war das dann auch auf YouTube so ein Ding, dass Leute dachten, sie würde da so ein Ritual machen in diesem Aufzug. Und so eine, also da gibt es so eine Challenge quasi oder so ein, irgendwie so ein, das stammt irgendwie aus Japan.
Elisa Lam Challenge.
Nee, die Challenge heißt Elevator Game, also das Aufzugspiel oder Fahrstuhlspiel, wie auch immer. Und das, so keine Ahnung, irgendwie gibt es da auch richtige Anleitungen im Internet, wie man das macht. Und da soll man durch die bestimmte Reihenfolge an Knöpfen, die man drückt, dann in so eine andere Dimension irgendwie so fahren oder in so eine andere Welt. Und Leute dachten dann eben, als dieses Video rauskam, dass sie dieses Spiel machen würde. Also dass sie so, dass das ihr Anliegen war, dort reinzugehen, da die Reihenfolge zu drücken, die Knöpfe zu drücken. Und dann hat es irgendwie funktioniert und deswegen ist sie verschwunden. Also, weißt du, das war so deren Erklärung. Dann haben sie da direkt wieder eine neue Verschwörung draus gemacht. Und daher kannte ich das Video tatsächlich. Also, weil das mal in irgendeinem, in irgendeinem YouTube-Video vorkam. Und ich kannte auch immer nur die Geschichte und nie die wirkliche Aufklärung. Und deswegen fand ich das auch immer ein bisschen creepy, um ehrlich zu sein.
Man muss ja schon sagen, es gibt unfassbare Zufälle in dieser Doku, ne? Also unfassbare Sachen, die einfach wirklich also klar sind die erklärbar, aber das sind halt wirklich Zufälle so. Ne?
Ja.
Also, ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber das wird man dann auf jeden Fall merken. Also, da sind Sachen drin, die man irgendwie nicht nachvollziehen kann. So, wie kann das irgendwie passen so, oder wie kann da irgendwie nichts Größeres dahinter stecken, aber man muss es halt akzeptieren. So. Das ist halt im Endeffekt dann auch nichts anderes als eine Verschwörungstheorie, wenn man an solche Sachen glaubt. Das ist halt, ist einfach so.
Ja, man erschreckt sich auf jeden Fall kurz.
Genau, also schaut das mal an, wenn ihr irgendwie jetzt erwartet, das ist was komplett anderes, als ihr sonst von True Crime gewohnt seid, dann ist es das eher nicht wahrscheinlich, aber es ist eine sehr gut gemachte von diesen ganz vielen, die es ja auf Netflix gibt, würde ich schon sagen, eine der besseren, weil es halt wirklich ein Fall ist, der also ziemlich unglaublich ist. Naja, das war Crime Scene. Jetzt spielen wir noch ein Spiel.
Oh Gott.
Thematisch nicht wahnsinnig passend, aber wir spielen das Spiel Das unnötig komplizierte Quiz. Haben wir bisher nur einmal mit Anni gespielt. Und es funktioniert eigentlich wie letztes Mal. Und zwar wirst du gleich als erstes von drei Challenges quasi eine Beschreibung einer TV-Show hören. Und du wirst diese aber auf Schwäbisch hören jetzt erstmal. Das wird die erste Herausforderung sein.
Kennst du mich auch super mit aus.
Ja, du hast nichts mit Schwäbisch am Hut, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da auch immer richtig große Probleme mit, das zu verstehen.
Okay, dann hoffe ich, dass es dir nicht allzu schwer fällt, aber auch nicht allzu einfach. Ich glaube, es ist nicht so unlösbar. Hör mal rein.
Der Mo steht im Studio und kündigt Film an. Mal kriegt einer Ui Dorde ins Gesicht, mal bricht er sich Elle Knocher. Aber Elle Lacher, Elle Hahn Spaß.
Hast du verstanden?
Irgendwas mit irgendwer bricht sich die Knochen.
Hörst du mal nochmal an, vielleicht springt er jetzt der Funke über.
Der Mo steht im Studio und kündigt Film an. Mal kriegt einer Ui Dorde ins Gesicht, mal bricht er sich Elle Knocher. Aber Elle Lacher, Elle Hahn Spaß.
Ich weiß überhaupt nicht.
Was ist, klar, ist das, oder?
Was ist das für ein Wort, was sie da immer sagt?
Welches denn?
Elle oder so?
Ja, also Elle würde ich sagen alle.
Okay.
Das kommt, glaube ich, schon vor.
Ja, hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Aber du hast irgendwas mit bricht sich alle Knochen. Also
ja,
das stimmt schon.
Oder ein Film wird angekündigt und alle brechen sich die Knochen oder was?
Ja, das ist ja mal ganz gut. Ich glaube, da könnte man schon, also ich weiß es ja, aber ich sage mal, da könnte man schon drauf kommen. Am Ende wird ja gesagt, ja, alles ist lustig und alle haben Spaß. Ne, das hast du, glaube ich, auch gehört.
Ist es Obst die Pannenshow?
Das ist richtig.
Echt? Oh,
ja. Obst die Pannenshow.
Wow. Ja, ich habe jetzt einfach überlegt, wo sich Leute wehtun.
Einer kriegt eine Torte ins Gesicht und der andere bricht sich alle Knochen. Das ist Obst die Pannenshow.
Das mit der Torte habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden.
Naja, nächstes Quiz wird sein ein Haiku. Ich habe mal wieder ein Haiku geschrieben, also eine japanische Gedichtsform, die aus 5 beziehungsweise 7 und dann 5 Silben besteht. Und hör mal zu, vielleicht errätst du es. Fragen Tag für Tag, ob klein, ob dick, ganz schön schwer, die 1 steht oben. Das ist das Haiku.
Schade, dass ein Haiku nur so kurz ist.
Ja, das ist blöd, ne?
Fragen Tag für Tag. Was dann, ob klein, ob dick, dünn? Die 1 steht oben? Warum steht die 1 oben? Ich hätte jetzt gesagt, gefragt, gejagt, aber da steht.
Da steht doch eine 1.
Echt?
Das ist doch, läuft doch am 1.
Ach so, ist es gefragt, gejagt? Gejagt, gefragt? Wie heißt denn das?
Also, es heißt gefragt, gejagt und das ist es nicht. Es ist nicht. Obwohl es ein guter Tipp ist, weil es sehr, sehr ähnlich ist, sag ich mal. Es läuft sozusagen im Wechsel mit gefragt, gejagt im ersten.
Oh, dann also ist es dieses andere. Wie heißt das mit Kai Pflaume?
Wer weiß
denn sowas?
Denn sowas, genau.
Okay.
Jawohl, also ob klein, ob dick, sollte natürlich auf Hohecker und Elton hinweisen. Und ja, Tag für Tag läuft halt täglich und die 1 steht oben, also im 1.
Mhm.
Ja, war nicht so schwer, aber hast du halt nicht erraten. Mach mal nichts.
Mann, hallo, ich war eigentlich gar nicht so schlecht.
Dann habe ich noch ein letztes Quiz für dich. Und zwar wird hier ein Sendungsname genannt, allerdings rückwärts. Also du hörst quasi den Sendungstitel rückwärts abgelaufen. Vielleicht wird das was.
Snal Suchram.
Brauchst du nochmal, oder?
Okay, ja.
Snal Suchram.
Alle, die gerade den Podcast hören, schreiben sich das gerade alles auf und lesen es dann quasi rückwärts vor. Vielleicht wäre das eine gute Taktik für dich, vor deinem inneren Auge sozusagen.
Ja, ich versuch's gerade. ich habe keine Ahnung.
Willst du es nochmal hören?
Ja.
Nochmal, letztes Mal.
Snal Suchram.
Es sind schon zwei Wörter, oder? Ja.
Es sind zwei Wörter, ja.
Hä? Aber...
Was ist das erste Wort? Also das erste Wort ist ja Snal, oder?
Ja, Mal oder Nall, habe ich immer verstanden.
Aber sag's nochmal an, da ist doch Snal, oder?
Ach, Snal.
Snal Suchram.
Markus Lanz?
Jawohl, sehr gut.
Ich habe das S nicht, also dieses S-Laut nicht gehört. Da dachte ich, was ist denn Lann oder Mann?
Da war der Quizmaster mal noch so nett und hat dir geholfen.
Ja, vielen Dank, ja. Quizmaster.
Kein Problem. sehr gut, aber dann hast du ja 2 von 3 erraten, also genau die gleiche Leistung quasi wie Anni geschafft. Also es ist noch Luft nach oben sozusagen in diesem Quiz, also der Nächste oder die Nächste, die heran muss, hat noch sozusagen einen Titel hier, den sie erkämpfen kann. Aber ja, das war das unnötig komplizierte Quiz. War mal wieder sehr unnötig und sehr kompliziert. Also hat es seinem Namen alle Ehre gemacht. Dir kann man folgen unter
@NatalieK.
Ja, genau, bei Twitter.
Ja.
@FernsehenFA, da kann man dem Podcast folgen, da kann man liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle immer noch gerne für sämtliche Masked Singer Theorien auch verwenden und auch gerne beim Instagram, es nehmen mittlerweile einige auch wahr, dass sie mir irgendwie irgendwelche Mastinger-Sachen so schicken und wache ich auf und dann habe ich einfach so eine Theorie vor mir. Also finde ich sehr gut. Man kann den Podcast auch bewerten mit 5 Sternen bei Apple Podcasts, das wäre sehr nett. Nächste Woche dann alles zu Claudias House of Love, da ist die Staffel vorbei. Wir schauen wieder rein, wie versprochen. Außerdem mehr zu The Masked Singer natürlich, wir bleiben dran und schauen, ob unser heutiges Update irgendwie auch Erfolg hatte letztendlich. Ich sage danke fürs Dabeisein an dich.
Ja, danke auch.
Immer wieder gerne. Ihr könnt jetzt natürlich abschalten und wir kümmern uns jetzt erstmal um die neuesten Verbrechen und werden die im Internet lösen. Bis dann.
Ja.
Tschüss.